mach dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSR-WG. Schön, dass du da bist. Kannst gleich den Müll runterbringen.
Das ist die erste WG seit, ich würde sagen, Oktober, die wir mal wieder im Hellen aufnehmen.
Da ist was dran. Es wird Frühling.
Es wird Frühling.
Ja, es wird muckelig draußen.
Wenn einem der Wind im Gesicht nicht mehr wehtut, sondern die Haut antupft, dann wird Frühling.
Antupfen also.
Ja.
Ich habe gerade die Heizung angemacht, wenn du es genau wissen willst.
Ich habe die Heizung heute auch schon wieder angemacht, aber ich war vorhin Fahrradfahren und das war richtig, richtig schön.
Oh.
Ja.
Ich hatte keinen Bock.
Es ist Frühling.
Also, ja, es ist Frühling, aber nur ein bisschen. Wobei wir hatten 17 Grad, glaube ich, ne? Ich glaube 17 Grad in Hannover und das ist schon ganz schön viel.
Wir hatten 16 Grad. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich darüber. Ich habe als Kind, habe ich immer gedacht, was wollen die Erwachsenen denn mit einem blöden Frühling? Mir ist die Jahreszeit völlig egal. Und irgendwie ist das geschwenkt, dass ich dann auch, ich bin älter geworden, weiser.
Ach, werden wir das nicht alle?
Ja, weiser ist halt immer die Frage, ne? Ob man das wird. Älter werde ich auf jeden Fall.
Ja, in der Tat. Da kommst du auch nicht drum rum. Und wir haben das hier ja schon öfter rausgefunden, dass du älter bist als ich und voll viele Sachen von früher noch kennst, die ich entweder gar nicht miterlebt habe oder nicht nacharbeiten konnte. Meiner Lebenszeit.
Ich habe die ersten Autos mitbekommen damals. Zwei Weltkriege schon mitgemacht.
Mondlandung, überall warst du live dabei.
Da war ich live dabei. Ja, ja. Ich bin ein bisschen albern heute. Das tut mir das total leid.
Ich bin ungeduscht.
Ih.
Ja, ich kann nichts für. Das war keine Absicht. Ich habe gestern die Fuge neu verfugt im Badezimmer. Dieses, weißt du, diese weiße...
Ja, ich weiß.
Da habe ich die vorherige weiße, nicht mehr ganz so weiße Paste abmachen müssen, was übrigens total nervig ist. Und dann habe ich neue Paste drauf gemacht und das muss trocknen.
Das ist eine blöde Arbeit, oder?
Das ist totale Scheiße. Und jetzt weiß ich auch, wo das Wort Zwangshaltung herkommt. Das ist ja ne, so ein typischer Arbeiten in Zwangshaltung, ist ja so ein Begriff, der insbesondere auch bei meiner Arbeit mir öfter unterkommt, aber ich ihn persönlich nie kennengelernt habe. Und jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Du hängst da auf dieser Badewanne oder sitzt da so auf diesem Rand und dann beugst du dich so nach vorne und dann ist da noch dieser Wasserhahn und dann der Griff und darunter musst du mit dem Cuttermesser dann diesen ganzen Scheiß da ab... Und dann stehst du irgendwann auf und es macht in jedem Knochen... Fürchterlich. War nicht gut gestern. Deshalb bin ich heute nicht geduscht.
Also den Zusammenhang verstehe ich nicht, aber bitte. Also.
Es muss jetzt noch trocknen. Also 24 Stunden sind jetzt gerade so rum, aber ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben und dann dusche ich heute einfach gar nicht. So, damit das wisst.
Ach so, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ja, jetzt verstehe ich den Zusammenhang.
Ja, scheiß Arbeit. Macht gar keinen Spaß sowas. Macht das nicht. Lass es einfach dreckig. Und geschnitten habe ich mich auch noch mit dem Cutter. So, wieder ganz fantastisch. Cuttermesser ausgepackt, Cuttermesser ausgefahren, bis drei gezählt und zack, mal der erste Cut im Finger.
Das die allerschlimmste Schnittwunde, ist von Papier.
Ja, das stimmt. Finger gehen zu Herzen und mit Papier noch viel mehr. Das ist ja ganz schlimm.
Wie, was? Was ist das für ein Spruch?
Fingerschmerzen gehen zu Herzen, so geht der Spruch eigentlich. Also so kenne ich den.
Ja.
Dass das halt besonders wehtut. Und wenn das mit Papier ist, ist es noch ekliger.
Mit Papier, sich an Papier zu schneiden, ist das allerbitterste.
Ja. Deshalb total. Ja. Zumindest bei meinem Sportradio.de.
Also vom Frühling zu Schnittwunden mit Papier. Das ist schon mal...
In 3 Minuten.
Das ist schon mal nicht schlecht. Ein Abriss. Und die USA hat letzte Nacht die Uhren umgestellt. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder 2 Bildschirme offen mit Ursport.
Du hast es mir vorhin gesagt. Ich möge mich darauf konzentrieren. Und was habe ich angemacht?
Weiß ich nicht, was du angemacht hast. Eishockey?
Und gegen Dortmund.
Sky, ja, Dortmund.
Dortmund gegen Frankfurt natürlich, den ewig jungen Schlager.
Und was mit Russ passiert gerade eben? Ich habe das nur auf Twitter gerade gelesen.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wundere mich nur, dass keiner irgendwas boykottiert. Das sind doch unsere Experten, die boykottieren.
Ja, aber es ist ja Sonntag 18 Uhr, dagegen hat man ja erstmal nicht mehr so richtig viel.
Ja, sieh mal zu, dass du, na gut, von Dortmund nach Frankfurt schaffst du Sonntag nach dem Spiel noch, aber sieh mal zu, dass du nach dem 18 Uhr Spiel von Hannover nach Stuttgart kommst oder andersrum. Geht nicht.
Nee, aber Dortmund gegen Frankfurt geht.
Das geht, ja, in der Tat. Aber morgen spielt ja Bremen gegen Köln, unsere beiden Europapokal-Teilnehmer.
Ja.
Haben es auf den Montag gelegt, finde ich super. Damals, weißt du das noch, als das damals terminiert wurde? Da war, glaube ich, Bremen 16. und Köln logischerweise 18. Da haben alle gesagt, das ist schon Testspiel für die zweite Liga.
Ja.
jetzt Bremen fast schon aus dem Gröbsten raus.
Ich habe gestern bei kicktipp.de das Spiel Bayern gegen HSV richtig getippt und
du hast richtig getippt.
Ja, so richtig gut geht's mir damit nicht, gebe ich auf und zu.
Hast du gesehen, was ich getippt habe?
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen, will ich auch gar nicht wissen.
Gestern die beste Wette meines Lebens und das meine ich tatsächlich mit Abstand so. Nicht was den Gewinn angeht, aber was zumindest die Quote angeht, nach Hause gebracht.
Ah, das habe ich gelesen. Jemand bei 66 oder so, ne?
Die Quote war 66, genau. Und ich hab kombiniert, dass auf der einen Seite Salif Sané ein Tor schießt. Das war irgendwie so Quote 12 oder 12,5 oder sowas. Das mache ich öfter, weil ich bin der Meinung, der ist relativ underrated, was die Quote angeht. So ein normaler Spieler hat halt, also sag mal so ein Füllkrug oder so, der hat dann immer eine Quote 2,5, dass er ein Tor schießt. Das finde ich viel zu wenig. Aber Sané, ein, keine Ahnung, fast 2 Meter großer Abwehrspieler, der bei so gut wie jeder Ecke mit vorne ist, kriegt eine Quote von 12 und dann nehme ich den fast immer. Ja. Und diesmal habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht alleine. Da kombinierst du mit, es fallen in München beim Bayern gegen HSV, fallen mehr als 5,5 Tore, also 6 oder mehr. Und das habe ich kombiniert.
Oder hast du noch in der 90. den Vollelfmeter bekommen?
Ja, vor allen Dingen habe ich in der 88. den ersten Vollelfmeter bekommen, den Lewandowski daneben schießt.
Also das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die noch einen verschossenen Elfmeter hatten.
Es steht 5:0 und in dieser App von dem Sportwettenanbieter, den wir an dieser Stelle nicht nennen werden, kannst du dann halt immer gucken, wo der Ball ist. Die schieben dann so hin und her auf so einem Ersatzfußballfeld quasi.
Ja. Wie bei Bundesliga-Manager früher.
Ja, genau. Ja. Auf einmal blinkt auf, Elfmeter Bayern. Und ich reiße die Hände schon siegessicher und jubelnd nach oben. Und dann dauert es und es dauert und es dauert. Und unten ploppt auf als nächste mögliche Live-Wette, wer schießt das 6. Tor? Und ich so, wie, wer schießt das 6. Tor? Die Bayern machen es doch gerade. Und dann ploppt auf, Elfmeter verschossen. Und ich breche schon komplett zusammen, weil die Wette natürlich dann vollkommen falsch ist, wenn es nur 5 Tore sind.
Ja.
Tief, tief, tief traurig. Und 2 Minuten später kriegen die Bayern noch einen Elfmeter. Und Lewandowski läuft wieder an. Wenn der beide Elfmeter verschossen hätte, wäre ich vermutlich noch nach München gekommen an dem Abend.
Oh, das wäre schön gewesen. Hätten wir uns noch ein Bier treffen können.
Wie du jetzt mich aus dem Gefängnis rausholen können oder so. Wenn ich da an der Sebener Straße rumrandaliere. Nein, aber er hätte ihn ja getroffen und hätte, glaube ich, insgesamt 3 Tore gemacht. Also von daher, Lewandowski ist mein großer Liebling. Neben Salif Sané natürlich. Und ich habe eine 66er Quote.
Wie viel Geld hast du denn eingesetzt?
Ja, nicht genug.
1 Euro?
Also ich muss hier weiter arbeiten. Ich muss auch morgen früh wieder zur Arbeit gehen. Es waren lächerliche, hier kann ich es ja sagen, 2,22 Euro.
Naja, quasi. Aber das sind ja trotzdem immer noch 130 Euro.
Genau, es waren 139 Euro, habe ich mich sehr gefreut drüber. Es ist immer das, was ich so überhabe. Weißt du, wenn du dann so auf dem Konto einen Betrag hast von 22,22 Euro, dann setze ich gerne die 2,22 Euro, damit es glatt ist.
Ja.
Ich weiß, dass das mehrere machen. Das habe ich neulich in einem anderen Podcast auch schon gehört. Da hat das auch einer erzählt. Und es scheint tatsächlich so eine Macke zu sein. Es muss glatt sein,
ja,
das Konto.
Ja.
Natürlich totaler Quatsch ist, aber in dem Fall hat es sich absolut mal gelohnt. Ich habe es auf eine... Ja, ich fand sie gar nicht so spaß- und risikomäßig, Wette, weil, naja, sie war jetzt richtig, aber es war halt, ich weiß nicht, ich fand das realistisch. Ich dachte natürlich, Salif Sané trifft mit dem Kopf, so wie sich das gehört.
Hat er nicht.
Bumsgeiles Tor mit dem Fuß gemacht. Wirklich schön. War auch so das einzige Highlight an dem Tag, seitens 96. Aber das, ich war gar nicht so nölig wie manch andere um mich herum nach dem Tag.
Aber wir müssen sagen, und wir müssen es tatsächlich sagen, dass Hannover durchaus wieder nach unten gucken darf, oder?
Ja, ich bin ja derjenige, der sich Großfressenhausen nach dem 18. Spieltag, wo wir zu Hause gespielt haben gegen Mainz und 2-0 zurückgelegen haben und das Ding gedreht haben auf 3-2, habe ich mich mit großer Fresse hingestellt und gesagt, so, wir steigen nicht mehr ab. Da kann ich jetzt natürlich nicht von abweichen. Ich bleibe weiterhin dabei, dass wir nicht absteigen. Ich glaube aber auch nicht, dass diese 32 Punkte reichen. Das heißt, wir müssen irgendwo noch Punkte holen. Ich bin aber auch relativ optimistisch, dass wir das A tun und dass die B unten, ich meine, Mainz macht jetzt mal ein ganz gutes Spiel gegen Schalke, verliert trotzdem 1-0. Wolfsburg, ich weiß nicht, wie sie in Hoffenheim gespielt haben, aber vermutlich war es nicht so gut, wenn du 3-0 verlierst. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide noch 7 Punkte und Mainz dazu noch 9 Tore aufholen. Da fehlt mir irgendwie so die Vorstellungskraft. Von daher, ja, wir müssen ein bisschen nach unten gucken, das ist vollkommen richtig. Wir haben auch gerade mit 8 Spielen einen Sieg jetzt nicht so die Mega-Lauf. Aber ich bewahre die Ruhe, Andreas.
Ich bewahre
die Ruhe, es passiert nichts Schlimmes.
Wie Peter Stöger früher beim 1. FC Köln. Ruhig. Nee, das war Jörg Schmadtke.
Das war Schmatke und ja, dazu möchte ich mich nicht äußern. Möchte ich wirklich nicht.
Ja. Ich habe keine Sekunde Fußball gesehen an diesem Wochenende.
Das wundert mich nicht. Du hattest ja bereits angekündigt, dass du ins Stadion hättest gehen können.
Ja, und ich bin ganz froh, dass ich es nicht getan habe.
Ja, weil du wusstest oder weil du befürchtet hast, dass genau das passiert, was passiert ist.
Genau, ist genau das passiert, was ich befürchtet habe und das kann ich mir nicht mehr angucken.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe ja, als du mir das erzählt hast, habe ich so ein bisschen gesagt, ach, geh doch trotzdem hin und guck dir das doch an, ist doch Fußball und netter Ausflug ins Stadion, aber...
Nee, das hat ja nichts mit nettem Ausflug zu tun. Das ist ja kein netter... Nein, das ist ja kein netter Ausflug.
Aber ich weiß, ich habe das, glaube ich, letzte Woche hier auch schon gesagt. Als wir damals knapp nicht abgestiegen sind in der Enke-Saison, da haben wir, glaube ich, 6 Spieltage vor Schluss gegen die Bayern gespielt, in München. Ich habe gesagt, bitte, lass uns da einfach 6-0 verlieren oder ich glaube, am Ende waren es sogar
7. Ja, ich kann da trotzdem keinen Spaß empfinden.
Aber es ist scheißegal.
Nein, spielt keine Rolle. Nein, aber wie gesagt, ich kann doch genauso gut die 20 Euro, die ich jetzt für die Stehplatzkarte bezahlt hätte, kann ich doch genauso bei uns auf dem Bürgersteig vor dem Haus, kann ich verbrennen.
Na, dann gehst du doch bitte in den Pub und trinkst ein leckeres Bierchen oder so.
Nein, aber bevor ich ins Stadion gehe, das ist der gleiche Effekt. Ich ärgere mich genauso drüber.
Aber du hättest doch mit einem Kumpel, wärst du doch da gewesen.
Nein, oder so. und das trotzdem. Nein. Geht nicht mehr.
Ja,
es geht insgesamt dann nicht mehr. Und wenn ich den Hollerbach noch ein einziges Mal sehen muss, dann... ich habe gestern ein Interview von Jürgen Klopp nach der Niederlage gesehen. Ja, wir haben die zweiten Bälle nicht bekommen. Ist sehr in die Taktik gegangen. Und dann höre ich Hollerbach, der davon spricht, dass uns die Galligkeit gefehlt hat, dass uns der Willen gefehlt hat, dass wir auch mal Gras fressen müssen. Da könnte ich auf der Stelle vor mich hinbrechen.
Also jetzt muss ich...
Gott, der Mann ist so...
Nein, ich will den Hollerbach nicht in Schutz nehmen.
Aber, der Mann ist so ahnungs- wie hilflos.
Aber du vergleichst doch gerade nicht ernsthaft Bernd Hollerbach mit Jürgen Klopp.
Das ist mir scheißegal, mit wem ich die vergleichen soll. Aber das ist Rolf Scharfstall-Vokabular, was Bernd Hollerbach da nutzt.
Ja, bin ich bei dir. Bin ich tatsächlich voll und ganz bei dir. Aber
der ist so ahnungs- wie hilflos.
Was braucht denn bitte der HSV jetzt? Die brauchen doch wirklich nur. Also du glaubst doch nicht, dass die jetzt noch mit spielerischen
Talenten. Sie werden absteigen, aber ich will diesen Hollerbach nicht mehr sehen. Entlass den und nimm den Christian Titz aus der U21 hoch. Die U21 macht einen fantastischen Job. Die U19 steht gut da, die U17 steht gut da. Alles super.
Aber bitte
befreit mich von diesem Hollerbach. Der Mann ist so unglaublich hilflos.
Ja, das sehe ich auch so. Und in Interviews ist das auch immer ganz fürchterlich mit dem. Aber ganz ehrlich, jetzt alle Trainer, glaube ich, dieser Welt träumen, oder zumindest in Deutschland träumen davon, mal in der Bundesliga Trainer zu sein.
Natürlich. Aber
glaubst du ernsthaft, dass der U21 oder der U19 Trainer hellauf begeistert ist, wenn man ihm jetzt vorschlägt, der Trainer zu sein, der den HSV in die zweite Liga führt?
Nein, also, er ist ja gar nicht der Trainer, der in die zweite Liga den HSV führt. Der in die zweite Liga geführt hat, das waren die vorher.
Ja, natürlich ist er die Schuld, das weißt du, das weiß ich, das wissen wahrscheinlich auch 95% der Leute. Aber er ist derjenige, der dann auf dem Platz steht, wenn das Stadion abgerissen wird. Er ist derjenige, der in jedem Rückblick der nächsten 100 Jahre, und das war der erste Abstieg des HSV, an der Seitenlinie steht und sein Gesicht...
Dann kommuniziert es ab heute... Wir gehen mit Christian Titz auch in die neue Saison. Er wird jetzt das abwickeln mit dem HSV in der ersten Liga dieses Jahr. Wir geben ihm alle Zeit der Welt, um hier einen vernünftigen Abgang hinzubringen. Und wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf die zweite Liga. Dann macht es bitte. Aber doch nicht diese hilflose Scheiße.
Ja, ich bin ja ganz bei, aber das kannst du doch auch nicht machen. Du kannst dich doch jetzt nicht hinstellen und sagen, jo, wir sind abgestiegen, schönen Gruß, mach's gut.
Bitte, das würde ich mal gutieren, wenn man das mal machen würde.
Ich weiß, dass das viele
Fans... Ich ertrag den Mist nicht mehr.
Ja, aber du kannst, das geht einfach nicht. Du kannst nicht jetzt sagen, wir geben auf. Du musst, zumindest solange es rechnerisch möglich ist, musst du so tun, als wenn du noch dran glaubst. Auch wenn vielleicht Herr Hollerbach abends ins Bett geht und zu seiner Frau sagt, jetzt sind wir endlich abgestiegen. Aber es geht nicht anders. Du musst jetzt noch diesen Fake leben, dass du das den Leuten vorgaukelst. Wir glauben noch dran. Natürlich, für nächstes Heimspiel, da holen wir 3 Punkte. Gegen wen auch immer. Andreas, wir haben noch nie so viel über den HSV gesprochen wie die letzten 3 Minuten.
Meine Güte, und ich könnte mich auch schon wieder aufregen über diesen ganzen Käse, über diesen ganzen Driss. Ich wollte mich nicht mehr über Fußball aufregen. Ich hatte gestern einen wunderbaren Six Nations Tag, den ich da erlebt habe. Die Iren haben die Six Nations gewonnen 2018.
Und die dann, das schon durch?
Ja, nee, nächste Woche gibt es nur einen Spieltag, aber sie haben gestern gegen Schottland gewonnen. Gleichzeitig hat Frankreich gegen England gewonnen, was eine große Überraschung war. Und deswegen sind die Iren jetzt durch.
Meinst du mit gleichzeitig, wirklich gleichzeitig?
Nein, oder danach haben sie gespielt.
Also da gibt es jetzt keine Parallelspiele am vorletzten Spieltag schon. Wollte gerade sagen, das wäre auch irgendwie ein bisschen. Das heißt, du guckst jetzt gerade gar nicht mehr Wales gegen Italien oder wer spielt? Oder ist das schon vorbei?
Nee, weil es schon vorbei ist. Ich habe es gerade geguckt und ich gucke auch nächste Woche die drei Spiele, ne? Aber das Ding ist durch und es ist sehr bemerkenswert, dass die Engländer jetzt zwei Spiele hintereinander verloren haben, vor allem wie sie verloren haben. Und da wird schon so ein bisschen Kritik an Eddie Jones laut, der vorher 18 Spiele in Folge gewonnen hat mit seiner Mannschaft, was Weltrekord war. Und jetzt hat er die letzten zwei verloren. Und zwar gegen Schottland, da ging es um den Calcutta Cup. Das zu verlieren war schon wirklich bitter und vor allen Dingen in der Art und Weise. Und jetzt gestern dann auch nochmal gegen Frankreich zu gewinnen, zu verlieren in Frankreich.
Frankreich war nicht so gut in letzter Zeit, ne?
Nee, die haben 2017 ziemlich mieses Jahr gehabt, aber die bringen hier eine sehr solide Six Nations 2018.
Verrückte Welt. Und was guckst du jetzt gerade? Ich will das Gleiche gucken.
Ich gucke jetzt gerade Baseball Spring Training.
Ach du Schade, nee, ich will was anderes gucken.
Und ich gucke die Boston Bruins gegen die Chicago Blackhawks.
Da sind wir doch im Geschäft. Das würde ich mir auch angucken, wenn ich es finde. Da, ja, finde ich. Das klingt vernünftig. Und also gut, die Six Nations sind noch nicht vorbei, aber sie sind quasi vorbei.
Ja, und heute hat Wales gegen Italien so hoch gewonnen, dass sie jetzt auf Platz 2 in der Tabelle sind. Und gibt noch lustige Spiele nächste Woche um Platz 2, aber der Platz 1 ist mit Irland besetzt. Und auch der letzte Platz mit Italien ist besetzt.
Platz 2 ist jetzt so wie Platz 2 in der Bundesliga.
Ja, aber trotzdem ist das ja noch interessant.
Ja, aber du kannst dir davon nichts kaufen.
Nein.
Gut, sehr gut. Ja, habe ich nicht gesehen, tatsächlich. War ich im Stadion, habe ich mich geärgert. Passiert.
Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir haben ein Gewinnspiel. Hannover liebt.
Echt?
Ja.
Wo geht's? Worum geht's?
Ich hoffe nächste oder übernächste Woche. Nee, darf ich noch nicht sagen.
Ach so.
Aber ein bisschen rumteasern darf ich. Es gibt ein Buch. Zwei Bücher zu gewinnen.
Heide Witzka.
Ja, aber was genau muss ich, also weiß ich natürlich schon, aber darf ich noch nicht sagen.
Wo wir gerade beim Teasern sind. Nächste Woche können wir gleich zwei Live-Übertragungen anteasern.
So viel?
Ja, nächste Woche Freitag den Intellectual Fight Club 10.
Oh ja.
Schachboxen. Ab 20 Uhr meldet sich, ich glaube, es ist sogar wieder Konrad Öckel, der sich meldet. Und am Sonntag um 12.55 Uhr geht's los mit der Übertragung des letzten Rugby European Championship Spiels zwischen Deutschland und Russland. Und nachdem Deutschland heute vor den Augen des Königs Felipe in Spanien mit 10-84 verloren hat, ist die Hoffnung nicht ganz so groß, dass man gegen Russland was reißt. Aber es geht dann in die Relegation gegen wahrscheinlich Portugal.
Ende April. Die sind gar nicht sicher abgestiegen.
Nee, es gibt eine Relegation.
Gegen Portugal, in Valencia, wie immer. Nein.
Nee, wahrscheinlich in Deutschland.
Ach, nur ein Spiel? Hm? Ja, logisch. Ist ja, vergiss es. War eine dumme Frage. Gibt keine Rückspiele in dem Sport.
Nein.
Das ist für den Kopf nicht gut wahrscheinlich.
Nein, das ist nicht gut. Ja. Aber es gibt, also im Hin- und Rückspiel gibt es für den Heidelberger RK im Continental Shield im Europapokal. Da geht es ja um den Aufstieg dann. Und der Heidelberger RK mit den ganzen Leuten, die früher in der Nationalmannschaft gespielt haben und jetzt durch den Streit Deutscher Rugbyverband und Wild Rugby Academy nicht mehr dafür zuständig sind oder nicht mehr da nominiert werden, die spielen dann für den Heidelberger RK. Da geht es auch im April dann um den Aufstieg in die nächsthöhere Europapokalliga.
Hast du manchmal auch Probleme, die Namen der ganzen Wettbewerbe rauszudrücken?
Ja.
Hast du kurz so...
Ja.
Ist schlimm, oder? Also das heißt ja auch alles anders und die Champions League ist nicht überall die Champions League und der Europapokal ist manchmal die Europa League und die Europa League ist die Europa League.
Kann das nicht in allen Sportarten UEFA Cup heißen?
Ganz ehrlich, die EU, die reguliert alles. Können die das nicht im Sport bitte auch?
Ja.
Das kann doch nicht so schwierig sein.
Ja, UEFA Cup für alle, finde ich.
Ich werde das mal vorschlagen, damit gehe ich in die Politik.
Das wäre gut. Damit hast du meine Stimme.
Du wählst mich, finde ich gut.
Ich wähle dich auf jeden Fall. Ich wähle dich für alles. Ich
habe die Red gerade gesehen im Fernsehen.
Was hast du gerade gesehen?
Den Basti Red. Die haben gerade in den Gästeblock der der Frankfurter geschwenkt. Es ging alles sehr schnell, aber ich glaube, er war dabei.
Dortmund führt, ne?
Grüße. Ja, Dortmund führt. Die hatten übrigens, glaube ich, 4 Chancen oder so und machen die 4. dann rein. Also 4 richtig große, dicke Chancen. Verrückt. Ganz verrückt. Andreas.
Ich habe immer noch ein bisschen Puls, gebe ich offen zu.
Wovon?
Von meinem HSV-Dinger eben.
Na doch.
Ja, ja.
Es ist jetzt schon wieder 5 Minuten her.
Ja, trotzdem habe ich immer noch Puls. Du
musst da runterkommen.
Wir müssen unbedingt über den über das Interview mit Per Mertesacker sprechen und alles, was drumherum war.
Ja.
Vielleicht sind wir heute etwas ernster als sonst.
Okay, dann verlassen wir die.
Ich habe gestern Morgen diesen Artikel gelesen und war tief, tief beeindruckt. Mertesacker, der ja sowieso eher als sehr, sehr schlauer Mensch, sehr intelligenter, sehr reflektierender Mensch gilt, hat für alle, die es noch nicht gelesen haben, dem Spiegel ein Interview gegeben und hat dort gesagt, was mit ihm passiert vor Spielen, mit diesem Druck, dem er ausgesetzt ist, gerade dann auch in Länderspielen, die WM 2006 zum Beispiel, hat er erwähnt, dass er 5 Stunden vorher oder die ganze Nacht vorher nicht schlafen kann, dass er 5 Stunden vorher dann Durchfälle hat, dass er das bis kurz vom Spiel geht, dass er 4 Stunden vorm Spiel nichts mehr essen darf, damit dann auch wirklich der Magen leer ist auf dem Platz, wenn er den Brechreiz dann auch noch bekommt, kurz vor dem Anpfiff. Also dieser Druck, dem er ausgesetzt ist. Er hat vorher gesagt dann auch, er will nicht weinerlich klingen, aber er will mal erzählen, dass das, was sich viele Leute als sehr, sehr toll vorstellen, dass das mit unglaublich viel Druck verbunden ist. Und das ist etwas, was mich tief beeindruckt hat, dieses Interview gestern. Und wo ich dann auch gedacht habe, ja, diese ganzen Geschichten, wo dann die Zuschauer dann kommen und wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot, oder die Grabkreuze, die es dann jetzt gestern beim HSV gegeben hat und so weiter. Das sind alles Menschen und ja, sie verdienen Geld und ja, sie haben einen Traumjob. Das hat er ja auch gesagt. Er möchte sich ja eigentlich gar nicht beschweren, aber dieser Druck, der auf einem lastet, der muss unmenschlich sein. Und das hat mich tief beeindruckt.
Ja, mich auch voll und ganz. Ich habe mir das auch durchgelesen. Ich finde es gut und ich finde es wichtig, dass sowas auch gesagt wird. Wir sind uns ja alle einig, das wird nicht allen Spielern so gehen, aber er wird auch definitiv nicht der Einzige sein, der mit solchen Sachen in welcher Form auch immer.
Nein.
Der eine muss 5-mal aufs Klo, der andere nur 2, also in Anführungsstrichen nur 2-mal. Und ich denke, wir kennen es ja doch fast alle, dass wir, wenn irgendeine wichtige Situation, Prüfungssituation, Vorstellungsgespräch, keine Ahnung, irgendwas, was Wichtiges ist, dass man nervös ist, dass der meinetwegen auch der Magen flau reagiert, erzählt halt keiner überall so groß rum.
Und vor allen Dingen, wenn du eine Prüfungssituation hast, steht es nicht am nächsten Tag in einem Bild mit großen Lettern auf der Titelseite, wie zum Beispiel hier Mertesacker sorgt für entscheidenden Fehler, Deutschland ist raus, Millionen Menschen unterhalten sich dann über deinen Fehler. Das macht man in Prüfungssituationen oder in deiner Prüfungssituation passiert das eher selten. Ich möchte dir da nicht zu nahe treten, aber die Leute reden nicht über dich, wenn du Prüfungssituationen hast.
Ja, ist richtig, aber ich glaube, die Unzufriedenheit, der Ärger, die Enttäuschung von sich selber ist vermutlich ähnlich. Du hast halt den äußeren Druck nicht in der Form, wobei natürlich auch fast jeder irgendwie im Umfeld 2-3 Leute hat, die das dann wissen. Also es ist ja auch nicht so, dass man sich dann nur komplett mit sich alleine ausmacht, aber natürlich ist es vollkommen was anderes, wenn du 10, 15, manchmal 80 Millionen Leute hast, die zu dem Thema eine Meinung haben und das dann mehrere Tage auch medial und öffentlich begleitet wird. Was ich noch loswerden wollte, ist, dass ich natürlich der Zeitpunkt, wo er das sagt, ist gut gewählt. Also er ist noch aktiver Spieler, zumindest so austrudeln. Wir sind uns aber doch, denke ich mal, auch beide einig, wenn er noch ein Jahr oder 2 dranhängen würde, hätte er es nicht erzählt.
Nee, das hätte er wahrscheinlich nicht erzählt, nein.
Und das dann halt auch schon wieder zeigt das Problem an der ganzen Geschichte. Es ist gut, dass er sowas mal macht, dass er sich in dem Bereich öffnet und uns erzählt, welche Probleme es da auch in dem als Profifußballer gibt. Aber es ist halt auch wieder deutlich vor Augen geführt worden, du kannst es nur sagen, wenn du raus aus der Maschine bist.
Ja, das kann genauso wie dein Homosexualität zugeben, genau. Beziehungsweise sagen, ich bin homosexuell, kannst du ja auch nicht sagen. Aber also jetzt mal, was du gerade gesagt hast in der Prüfungssituation, was wir alle schon erlebt haben, ich habe deswegen Tischtennis ja aufgehört. Ich meine, ich habe Kreisliga gespielt und habe zwischendurch vor unseren Ligaspielen habe ich 2 Tage vorher nicht schlafen können, weil ich dann geguckt habe, gegen wen ich spielen muss und gesehen habe, es gibt ja diese deutsche Rangliste im Tischtennis, wo wirklich alle deutschen Spieler aufgeführt sind, die in Vereinen spielen. Und das sind 220.000 Spieler, die in Ligen spielen in Deutschland und die sind alle auf der deutschen Rangliste aufgeführt, von Timo Boll bis zum letzten in der dritten Kreisklasse irgendwo rumkreucht. Und dann habe ich gesehen, meine Punktzahl und die Punktzahl meines Gegners. Und wenn ich dann gesehen habe, der ist 40, 50 Punkte hinter mir, den muss ich eigentlich besiegen, dann habe ich schon Druck bekommen oder Druck gehabt für mich selber, dass ich, wenn ich das Spiel verliere, wieder 10 oder 15 Punkte in dieser deutschen Rangliste verliere und dann einfach mal 500 Plätze nach unten falle. Das hat überhaupt nichts zur Sache getan in dem Moment, aber es gab Momente während dieses Tischtennisspiels in der Kreisliga, wo ich kaum den Schläger in der Hand halten konnte, weil ich so nervös war. Und das war...
Das scheint ja bei ihm anders. Also er hat das ja immer nur bezogen auf die Zeit vor dem Start quasi. Ne?
Ja, genau.
Also das, was er da beschrieben hat mit den wenigen Sekunden vor Anpfiff und so, das war ja dann wohl der Höhepunkt des Unwohlseins. Und während des Spiels hat er davon nichts gesagt, dass er da auch was hat.
Ja, und bei mir hat es sich bis ins Spiel gezogen. Es gab Momente, wo ich den Schläger kaum noch halten konnte, weil ich so gezittert habe. Ich habe kaum Aufschläge zwischendurch reinbekommen, weil ich den Schläger nicht richtig halten konnte. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, Leute, es ist Kreisliga-Tischtennis und ich war dem nicht gewachsen, weil ich immer gedacht habe oder weil ich immer diese Versagensangst hatte, wenn ich verliere, verliert meine Mannschaft. Und das ist auf dem kleinen Niveau und ich habe das gestern gedacht, Per Mertesacker erzählt hier über ein Milliardengeschäft. Und mir ist es passiert in der Kreisliga beim Tischtennis.
Ja, und ihr werdet nicht die einzigen beiden in Deutschland auf der Welt sein, denen das so geht. Und auch allen voran nicht im Fußballbusiness. Ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler ähnlich da stehen und sagen, oh, wenn der Mertesacker jetzt kotzt, dann kotze ich direkt daneben, weil es mir genauso geht. Ne?
Ja.
Also, das ist Wahnsinn.
Ja, genau. Und was es da für Reaktionen gab gestern darauf? Da kam ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Und ganz ehrlich, Sky, Lester, Metzelda, Kalmund und Matthäus antanzen und bringt ihnen laut Christoph Metzelda nur ein paar Zitate hin. Da muss ich sagen, der Artikel kam irgendwie mittags raus, da muss ich zu den Leuten sagen, hey, wir werden euch gleich über das Interview mit Per Mertesacker interviewen. Lest diesen Artikel vorher alle noch. Bitte lest diesen Artikel, damit ihr alle darauf vorbereitet seid. Was da für ein unreflektierter Mist von Matthäus da gestern kam, das geht auf keine Kuhhaut. Und das kann nicht sein. Und das in der Bundesliga-Sendung, die es im deutschen Fernsehen gibt.
Also, genau, 3 Leute, jetzt hätte ich fast mehr gesagt, Metzelder, Kalmund und Lothar Warns.
Ja.
Und ich habe mir schon gedacht, also sagen wir mal so, wenn du mir vorher gesagt hättest, es gibt ein ernstes Thema und da äußern sich die 3 zu, gut, dann hätte ich vermutlich schon eine Reihenfolge aufstellen können von den Antworten, wie qualitativ hochwertig ich persönlich die finde. Ohne, dass sie überhaupt was gesagt haben. Und genauso kam es ja dann am Ende auch. Lothar poltert los wie, ja, von der Tarantel gestochen und vom Hirn verlassen und erzählt, ja, geht da sogar noch so weit, in die Zukunft zu orakeln und zu sagen, wie soll denn dieser Mensch, also Mertesacker, der Jugend und dem Nachwuchs von Arsenal zukünftig ein Vorbild sein oder was vorleben oder so. Also absoluter Wahnsinn. Diese Aussagen, absolutes Wahnsinn, das Vorgehen von Sky, die dann nicht den kompletten Artikel lesen zu lassen, der jetzt wirklich nicht so mega lang war. Das waren, glaube ich, 3 Seiten und dann war gut. Oder sie zumindest vorher so zu briefen, dass es halt kein Rumgeweine war von Mertesacker, worauf er ja auch in dem Artikel explizit bestanden hat, sondern ja, was Positives, dass er sich geöffnet hat, dass er ein Thema angesprochen hat, was wahrscheinlich mehr unter den Teppich gekehrt wird. Und weiß ich, vielleicht auch Lothar mal sagen, Lothar, das war gut, was Mertesacker da gemacht hat. Bevor du lospolterst, denk nochmal drüber nach. Vielleicht hat Sky das gemacht, Lothar hat trotzdem gepoltert, keine Ahnung. Aber gruseliger Auftritt. Metzelder hat das heute bei Twitter zumindest ist das langsam angegangen, das ein bisschen in die richtige Bahn zu lenken. Und ich würde ihn auch so einschätzen, dass das noch nicht das letzte Statement von ihm zu dem Thema war. Und da sicherlich dann auch noch ein paar relativierende bzw. vernünftig einordnende Worte kommen. Bei Loder bin ich mir da jetzt nicht so ganz sicher.
Gerade Matt Zelda vertraue ich die Kinder und Jugendlichen an, weil er die Empathie zeigt und weil er das sein ganzes Leben lang getan hat, dass er die Empathie zeigt, dass er weiß, was dazugehört und dass er weiß, was hier wirklich Phase sein kann. Und weil er weiß, dass sowas dann auch dazugehört und dass er nicht drauf rumpoltert und sagt, wenn du zu weich bist für einen Profifußball, dann lass es. Sondern damit er sich dann wirklich, dass er sich wirklich in die Lage von solchen Jugendlichen hineinversetzen kann.
Was ja grundsätzlich eine Sache, oder zumindest gehe ich da erstmal von aus, je jünger die Leute, desto größer ist diese Druckgeschichte beziehungsweise diese Angst vor diesen Prüfungen, ja. Vermutlich. Vielleicht gibt es am Ende gar keinen Unterschied, aber es ist gut, dass ein Mertesacker da in dieser Position ist, und das kam ja heute dann Gott sei Dank auch an vielen Stellen noch raus. Es gab ja dann viele Kommentare dazu im Spiegel selber dann mehrfach und auch andere, der Sportbuzzer hier aus Hannover, oder zumindest den gibt es auch in Hannover, den gibt es ja auch deutschlandweit, haben sich da auch mit relativ vernünftigen Worten dann nach vorne getan und das vernünftig eingeordnet. Aber ja, krasse Geschichte. Beides fand ich. Sowohl das, was Mertesacker gesagt hat, als auch das, wie darauf reagiert wurde teilweise.
Ich bin ja Mertesacker-Fan seit seiner ersten Saison, seitdem er für mich im Kicker-Manager-Spiel ein Punktehamster war. Ich mochte ihn immer sehr gerne, weil ich glaubte auch immer, dass er ein sehr reflektierender Mensch ist. Dadurch hat er gestern bei mir nochmal deutlich gewonnen, weil das war wirklich, boah. Und wie er erzählte, dass er selber nicht gemerkt hat, wie Robert Enke damals drauf war und dass er depressiv war und dass er krank war, dass er das als enger Freund nicht mitbekommen hat. Das hat mich auch beeindruckt.
Ja, also Merte ist ein guter, sagt man in Hannover halt schon seit 15 Jahren oder wie lange der hier rumturnt, weil er halt einfach auch ein guter ist. Er war ein guter Burker oder beziehungsweise er wurde zu einem guten Burker. Ich fand ja am Anfang...
Burker?
Fußballspieler.
Ah.
Burka? Ja, mit Burkern, Burkmann und das. Ja. Er ist ein guter Kicker.
Ja.
Danke, Kicker. Und hat, glaube ich, in seinem ersten Spiel für Hannover damals rechter Verteidiger gespielt und ist nach, ich weiß gar nicht, 10 Minuten gleich wieder ausgewechselt worden, nach einer Halbzeit oder so, weil das gar nichts war. Und dann irgendwann hat man gemerkt, das ist ein guter Innenverteidiger. Und die Karriere ist natürlich der Wahnsinn. Er hat für Hannover tolle Spiele gemacht und das war auch keiner, wo man gesagt hat, ja, jetzt läufst du dem Geld hinterher nach Bremen und lässt uns hier im Stich. Das war irgendwie so einer, wo man gesagt hat, okay, der ist einfach größer als Hannover 96, der muss woanders hin, und wenn du dir jetzt die Karriere anguckst, ja Gott, der Junge ist Weltmeister geworden. Fantastischer Fußballer, guter Typ.
Was wollen sie?
da habe ich übrigens auch drüber nachgedacht, in dem Zusammenhang. Er hat danach, nach dem Was wollen sie, hat er quasi nicht mehr gespielt in der Nationalmannschaft, ne?
Hat er nicht? Ah nee, nee. Also genau, bei der WM nicht mehr dann, ne?
Das, was wollen sie, war das Algerien-Spiel. Danach ist er noch einmal in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Ich glaube, zur zweiten Halbzeit. Und einmal in der 120. Minute gegen Argentinien. Ich weiß nicht, er hat dazu nichts gesagt, aber vielleicht war auch dieser Druck in Brasilien irgendwie ein Grund dafür, dass es so gekommen ist. Aber wir wollen an der Stelle nicht orakeln. Es ist zumindest eine Szene, die immer in meinen Kopf eingebrannt war, dieses Was wollen sie mit der Eistonne. Mhm. Wurde dann auch groß und breit verwurstet zu mehr oder weniger witzigen Liedern und solchen Geschichten. Aber er hat danach quasi bei Yogi nicht mehr gespielt.
Ja.
Vielleicht komisch.
Wir sind sonst immer so heiter, so beschwingt, und heute mussten wir mal ein bisschen ernster werden.
Er macht ja nichts. Ne? Beziehungsweise ist ja auch gut so.
Und vor allen Dingen eine halbe Stunde über Fußball haben wir auch lange nicht mehr gehabt.
Ekelhaft, oder? Du durftest noch nicht eine Sekunde über Tennis sprechen.
Nee, aber das könnten wir jetzt ja machen.
Um Gottes Willen.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Tennis. Es sind Indian Wells.
BNP Paribas Open.
BNP Paribas Open.
Und das Damenturnier hat schon wieder eine bemerkenswerte Absurdität erreicht. Wer da schon alles ausgeschieden ist, finde ich schon wieder super.
Haben die nicht abgebrochen heute Nacht irgendwie?
Heute Nacht haben sie abgebrochen. Angelique Kerber liegt zurück.
Oh.
Ersten Satz hat sie verloren gegen Ekaterina Makarova, aber das ist auch keine Gegnerin für sie. Das ist eine wirklich fiese Gegnerin für sie.
Ist das zweite Runde, ne? Ihre erste?
Ja, genau. Ja. Und das muss sie heute noch nachholen, genauso wie Roger Federer, der bei dem auch abgebrochen worden ist.
Wie steht's denn bei Roger?
Roger hat den ersten Satz 6-3 gewonnen, zweiten steht's 2-2, also das wird jetzt
und
keine.
Geht's der Weg. Und viel, viel spannender ist ja, was macht der Joker?
Der spielt heute.
Ah.
Und auch darauf bin ich sehr gespannt. Ja, letzte Woche vollmundig bei Chip in Charge erzählt, dass er nicht kommen wird, also nicht spielen wird, aber zack, spielt er. Da habe ich schön auf die Fresse für bekommen. Nee, aber das Damenturnier, wie gesagt, das hat schon wieder eine ordentliche Absurdität erreicht. Also wer da alles schon ausgeschieden ist. Dominika Cibulkova, Elise Mertens, Joe Konta ist ausgeschieden, Strykova ist ausgeschieden, Muguruza ist ausgeschieden gegen Sasha Vickery, Ashley Barty ist raus, Pavlyuchenkova ist raus.
Suri Kirstea ist auch raus.
Ja, das habe ich gestern Abend sogar noch gesehen.
Keine Überraschung, aber Grüße an den Eimer. Ist auch schon wieder raus. Alles
ja,
wie immer.
Ja. Nee, und Magdalena Rybarikova gestern gegen Sofia Schuk. Das war ein sehr lustiges Spiel, weil Sofia Schuk hat beim Stand von 5-4 11 Matchbälle verbaselt.
Oh Gott.
Hat aufs Match aufgeschlagen, hat 11 Matchbälle gehabt. Die hat Rybarikova alle abgewehrt und dann der 12. der war es, weil sie bei 5-5 dann nochmal einen Break geschafft hat. Und bei 6-5 dann den ersten Matchball.
Ostapenko hat gewonnen.
Ja, der hat auch gewonnen.
Das freut mich. Gegen Belinda Bencic.
Und freut mich Julia Görges hat gestern auch gewonnen. Gegen Virgil Jantseva. Aber ich habe hier schon wieder, ich habe ja so ein bisschen Fetisch mit den Namen richtig aussprechen und so, ne? Na, seitdem ich weiß, dass Nikirios Kyrgios heißt und Shafajova und so. Ich habe am Wochenende gelernt, dass Horacio Ceballos gar nicht Horacio Ceballos heißt, sondern Ceballos.
Ja, aber das musst du jetzt mindestens 40 Mal bei Charge sagen über einen Zeitraum von 3 Monaten, damit das auch in meinem Kopf irgendwo angekommen ist. Sonst vergesse ich das. Also ich spreche aus, wie das da steht.
Horacio Ceballos heißt der.
Ceballos. Ja. Wer erzählt denn sowas schon wieder? Hat er das selber erzählt? Oder,
nee, das habe ich. Der hat nämlich sein Match gewonnen am vorgestern. Und da sagte das der Stadionsprecher.
Und aber auch, es gibt ja auch Namen, die man in anderen Ländern oder in anderen Sprachen einfach anders ausspricht.
Nein,
wenn du
gibt es nicht.
US-Serie guckst und die sagen deutsche Namen, das hört sich ja auch alles nicht so an wie das, was du sagen würdest.
Trotzdem können wir uns mal ein bisschen anstrengen.
Ja, anstrengen sollen wir uns alle, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist halt immer, was davon richtig ist.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass ein Stadionsprecher in Indian Wells Julia Görges, siehst du, jetzt sage ich es auch schon falsch, Julia Görges richtig aussprechen kann.
Gorgeous Görges, ja, genau.
Ne, also, ja. Nee, mach's dir nicht so schwierig,
Andreas. Doch.
Nein,
das möchte ich jetzt. Horacio Ceballos hat nämlich gegen Yuichi Sugita gewonnen.
Mach's mir nicht so schwierig. Ich weiß überhaupt nicht, wen du meinst, wenn du das sagst.
Und Yuichi Sugita, da ist ganz wichtig, dass die Betonung auf der ersten Silbe ist vom Vornamen. Er heißt nämlich nicht Yuichi, sondern Yuichi.
Yuichi.
Mhm.
Yu-Mario.
Ja. Es heißt übrigens, die nördlichste Insel von Japan heißt übrigens auch nicht Hokkaido. Die heißt Hokkaido.
Was ihr hier lernt, liebe Hörer, die ist ganz spinnelig. Und ich vergesse es alles, definitiv. Ja.
Und das ist insofern bitter,
dass du dich die Woche drauf wieder abfragst. Was habe ich dir letzte Woche beigebracht?
Das ist bitter, dass ich dich da jedes Mal wieder dran erinnern muss.
Fürchterlich. Ja. Ist Maria Sharapova noch dabei?
Nein, oder in der ersten Runde ausgeschieden.
Nein.
Doch.
Oh. Was? Da schiefgelaufen.
Die ist gegen wen ist sie nochmal ausgeschieden? Da ist sie in 3 Sätzen ausgeschieden und hat sich danach doch von ihrem Trainer getrennt. Da werden wir heute noch drüber sprechen.
Oh.
Ja.
Das klingt aber nach mehr.
Und wir haben ja jetzt in der dritten Runde Serena gegen Venus Williams. Da ist ja so viel Geschichte bei. Gegen Naomi Osaka ist sie ausgeschieden. 4-6, 4-6. Und das sage ich hier und das sage ich auch bei Chip in Charge. Naomi Osaka gehört zu den unterhaltsamsten, entertainendsten Spielerinnen, die es im Moment gibt auf der WTA-Tour. Was ist das für eine lustige Frau? Und dazu spielt sie noch gut Tennis.
Na, das ist doch fantastisch. So, was war jetzt Serena gegen Venus?
Ja, dritte Runde jetzt. Und das hat ja so viel Geschichte, weil in Indian Wells sollte es 2000 das Halbfinale zwischen Serena und Venus Williams geben. Und dann ist eine von beiden ist nicht angetreten. Und da sind sie rassistisch bepöbelt worden damals. Und da haben beide gesagt hinterher, dass sie nie wieder in Indian Wells antreten werden. Und
da erinnere ich mich tatsächlich dran.
Genau, und dann gab es 2016 quasi das Comeback. 2015 glaube ich erst von Venus, 2016 dann von Serena. Und jetzt werden sie ihre dritte Runde spielen, das Halbfinale von 2000 quasi, was es niemals gab.
Oh, ist das schön.
So viel Geschichte, ernsthaft, das ist eine Riesengeschichte.
Da. Das Preisgeld müsste ungefähr auch gleich sein.
Von heute dritte Runde und damals Halbfinale.
Ja.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Kann das bitte einer recherchieren? Das würde ich gerne wissen, ob ich da zu weit daneben liege oder ob das sogar einigermaßen passt.
Ja. Sollte Angelique Kerber übrigens das gegen Makarova noch drehen, heute würde sie gegen Elena Vesnina spielen müssen, die gegen Cici Bellis gewonnen hat.
Oha. Ja. Ja, ich sehe gerade, also was heute da noch ansteht an Spielen. Der Kohlschreiber spielt, das ist sehr schön. Den werde ich mir, kann ich mir den angucken? Wie ist das? Sky macht sich den eigenen Feed und DAZN nimmt den World Feed? Oder wie
läuft das? Ich weiß gar nicht, ob DAZN die Herren macht. Ich meine, die machen nur die Damen.
Nee, die Damen meine ich auch. Also die Damen und da den World Feed.
Die Damen World Feed, genau. Und Sky macht eigentlich, glaube ich, das, was sie gerne wollen. Also die haben jetzt dann auch schon zwischendurch Spiele gezeigt, die man, glaube ich, so nicht im World Feed erwartet.
Ah, okay, alles klar. Ja, gestern, ich habe gesehen, haben sie gestern zu Dominik geschaltet, Team, der ja 3 Sätzen gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, Marcel Meinert war es, glaube ich.
Ja, genau.
Dann kriegen die echt quer über die ganze Kugel, einfach mal so, weil er Deutsch spricht, den Team ans Rohr.
Finde ich, also und vor allen Dingen, wie sie es machen. Sie setzen ihn da in die Mixed Zone und dort kriegt er dann ein Headset auf und dann machen sie das Interview mit ihm. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Sie haben es doch mit Federer in irgendeinem...
Ja, genau. Letztes Jahr Miami. Letztes Jahr Miami war das, genau.
War das auf dem Feld?
Mhm. Ja, ne? Mhm, genau.
Das ist schon krass. Finde ich gut. Gefällt mir.
Ja, gefällt mir auch.
Gerne so weitermachen, weil es geil.
Ja.
Ja. Werde ich heute Abend auch ein bisschen gucken zum Schlafen, glaube ich. Müsste ja schon gleich losgehen, ne? Um 19 Uhr?
Genau, um 19 Uhr. Jetzt geht es eine Stunde nach vorne. Und die haben uns ja bei Sky in der Übertragung erwähnt. Chip in Charge.
Ernsthaft?
Mhm.
Haben sie gesagt, die machen nur Mist.
Nein. Maximilian Matera hat ja Michael Kohlmann als Coach. Und ja. Michael Kohlmann hatte ich ja im Interview letztes Jahr, Ende letzten Jahres, und da hat er viel über Maximilian Matera erzählt. Und dann hat der Kommentator Paul Häuser hat darüber erzählt, was er gesagt hat im Podcast Chip in Charge von Andreas Thies und Philipp Joubert.
Bist du verrückt. Ja. Stark. Nächste Chip in Charge-Ausgabe morgen früh.
Ja, wird heute Abend noch aufgenommen. Wahrscheinlich noch heute Abend.
Und wahrscheinlich noch heute Abend erhältlich. Ja, dann lade ich die morgen noch im WLAN runter und werde sie mir unterwegs anhören. Über unsere App, die meinsportradio.de App.
Genau.
Da kann man übrigens diese Sendung auch hören. Und alle anderen auch.
Ja.
Ja, super.
Verdammt. Tennis ist, also ich mag ja Indian Wells das Turnier so gerne, wenn diese blöden 8 Stunden, 9 Stunden Zeitverschiebung nicht wären.
Die sind da ja richtig am Hintern der Heide, ne?
Ja.
Also, tja, da ist ja nichts.
Nee. Und vor allen Dingen, es ist wirklich, also die 9 Stunden Zeitverschiebung sind schon bitter.
Ja, die nächste Woche, also Ende nächster Woche, dann Miami deutlich besser, glaube ich.
Ja, ja, genau. Da sind es ja nur 5 Stunden, weil wir erst in 2 Wochen die Uhren umstellen.
Wir stellen erst in 2 Wochen um? Mhm. Stimmt. War das nicht sonst immer nur eine Woche, wo die Amis uns voraus waren?
Ja, und irgendwie sind es jetzt im Moment 2 Wochen und das finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, das finde ich super. Dann geht US-Sport schon um Mitternacht los und nicht erst um 1 oder heute um 18 Uhr und nicht erst um 19 Uhr.
Ja.
Bin ich großer Fan. Gefällt mir. Wann gehen die Playoffs los?
Welche?
US-Sport, also Basketball und
Mitte April.
Oh, das ist ja noch voll lange hin.
Ja, ja. Also die Boston Bruins, die jetzt ja spielen und im Moment 1-0 zurückliegen, die spielen eine bemerkenswert gute Saison. Eine bemerkenswert gute Saison.
Wer ist denn da der große Star?
Brad Marchand, der heute nicht spielen kann.
Okay.
David Pastrnak. Dann haben sich jetzt Rick Nash zur Trade-Deadline noch geholt. Und Zdeno Chara ist halt immer noch da, der 2,10 Meter große Verteidiger, der allerdings jetzt schon 40 ist.
Rick Nash ist ja nicht Steve Nash.
Nein.
Muss man aufpassen. Ich dachte erst, warum holen die den, aber dann ja, dauert ein bisschen.
Ja, die Phoenix Suns haben dieses Jahr, wo wir bei Steve Nash sind, haben dieses Jahr 50 Jahre Suns. Und da bringen sie zwischendurch immer die Highlights aus den letzten 50 Jahren. Und so Mitte der Nullerjahre waren die Phoenix Suns, seien wir ehrlich, der heißeste Scheiß der Liga. 7 Seconds or Less, sie hatten Steve Nash, sie hatten Amari Stoudemire, sie hatten Sean Marion. Das war eine so überragend coole Truppe und haben immer in den Playoffs gegen die San Antonio Spurs verloren.
Wann bist du Suns-Fan geworden?
1989.
Okay.
Also ich bin wirklich sehr früh Fan geworden, weil damals der Sportkanal 1-Stunden-Zusammenfassung von den Spielen gebracht hat. Und dann haben die Suns irgendwann mal gegen die Lakers gespielt. Und ich habe mit einem Freund geguckt und er war für die Lakers und ich habe gedacht, nö, dann bin ich für die Suns. Und die haben sogar gewonnen, das Spiel. Damals mit solchen Heroen wie Tom Chambers und Jeff Hornacek. Jeff Hornacek, der vor jedem Freiwurf sich 4-mal über die Wange gestrichen hat, weil um seine 4 Kinder damit zu grüßen.
Oh.
Ja, ist das nicht schön?
Das finde ich schön.
Ja.
So schön. Dann wäre ich auch Fan von. Na, bla. Finde ich gut, ja.
Ja, und deswegen bin ich seit knapp 30 Jahren Phoenix Suns Fan. Und die machen. Schon, die machen
nein, das ist 20 Jahre her, Ende der 90er.
Nein, Ende der 80er, du Eumel.
Ach du, ey, du hast, glaube ich, Ende der 90er.
89, habe ich gesagt.
Ach, das kann sein. So, dann habe ich die Zahl durcheinander geworfen.
Ja.
89?
Ja.
Da wusste ich doch nicht mal, dass die NBA gibt. Nee, wahrscheinlich wirklich nicht.
Nein.
Tottenham schießt das 3-1.
Was sagt mir das jetzt?
Sportwetten. Hm? Ich habe natürlich gleich weitergemacht, nachdem das gestern so gut lief.
Ach
mit
so,
den Sport.
Ja.
Ja. Kurze Freude. Seit 30 Jahren, oh Gott. Ja, das ist ja verrückt.
Ja. Ich bin nur 6 Jahre länger HSV-Fan, als dass ich Phoenix Suns-Fan bin.
Ja, und die Suns sind noch nie abgestiegen.
Nee, das sind sie. Werden auch nie absteigen.
Die wird einfach irgendwann aufgelöst oder so. Oder nach, keine Ahnung, irgendwo transferiert.
Genau, dann verkauft.
Vielleicht zum Beispiel nach Florida oder nach Kalifornien, wo die Sonne scheint.
Ja.
Wäre ja eine mega Idee.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
In 2 Wochen geht jetzt auch am grünen Donnerstag geht die MLB-Saison los. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich auch.
Na?
Total.
Ich weiß, wie sehr du dich drauf freust.
Wieso machen die so, also jetzt mal ganz ehrlich, ich kann im Fußball kann ich eine Vorbereitung verstehen, man muss Taktiken einüben, Systeme und so weiter. Erklär mir, und das ist jetzt auch nicht ironisch gefragt oder so, was musst du einüben, wenn einer wirft und der Rest versucht zu fangen?
Also, die Werfer müssen an ihren Workload herangeführt werden. Das heißt, die können nicht von jetzt auf gleich 7 Innings werfen mit voller Geschwindigkeit. Das heißt, die müssen erstmal das Werfen wieder lernen, dass sie auch 1 oder 2 Innings dann nur werfen. Dann 4, 5 Innings und so weiter. Also es muss Richtung Regular Season muss ein Pitcher an diese Arbeit herangeführt werden, weil sonst der Arm komplett dicht macht. Die Spieler haben unglaublich viele komplizierte Bewegungsabläufe im Feld, müssen das erstmal wieder lernen. Die Double Plays, wie du im Outfield catchst und so weiter. Und dann haben sie beim Hitting, dann müssen sie einfach im Batting Cage und in der Live-Umgebung müssen sie sehen, dass sie einen Ballanschläger bekommen. Deswegen ist die Vorbereitung eine deutlich intensivere als in anderen Sportarten. Überzeugt dich noch nicht, ne?
Ja, so. Ich bin so halb überzeugt. Ich habe parallel geguckt, wann die Suns denn mal in den Finals waren. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das war 93 das letzte Mal, ne?
93, genau. Mhm. Die Chicago Bulls verloren. Welche Überraschung.
John Paxson hat im Spiel 6 vom Parkplatz aus den entscheidenden Dreier geworfen. Dumme Sau.
Zum 99 zu 99, 98.
Ja. Ja. Und über John Paxson gibt es die lustige Geschichte bei Olympia 92, dass er als einziger von den 15 Spielern des Dream Teams unerkannt durch die Straßen in Barcelona gehen konnte. Ihn hat niemand erkannt und es gibt diese lustige Doku über das Dream Team, dass er selber immer Videoaufnahmen gemacht hat. Er hatte eine große Videokamera dabei und dann hat er Videoaufnahmen gemacht und hat dann Leute auf der Straße interviewt und hat gesagt, hier, welche Spieler kennst du denn vom Dream Team und so? Und dann haben die ihm auch gesagt, wen sie kennen. Und dann sagte er, ja, Mensch, kennst du denn auch John Paxson und so? Ja, und das ist auch ein super Spieler, ist einer meiner Lieblingsspieler und so. Was würdest du denken, wenn er jetzt vor dir stehen würde? Oh, das fände ich total cool. Und so, solche Sachen. Und das ist sehr, sehr sympathisch, weil John Paxson
peinlich gewesen als ja. Da. Ja, der Mertesacker, das ist ein super Typ, habe ich schon immer gesagt, neulich auch im Radio.
Ja.
Ja. Oh nein! Ja gut, den würde ich erkennen. Ich habe gerade geguckt, ja, John Paxson hat aber auch tatsächlich so ein bisschen ein Allerweltsgesicht. Also,
ja, hat er wirklich. Ja. Und ist so ein bisschen der Einzige, der ein Allerweltsgesicht hat.
Und er hat auch nur 5000 Punkte gemacht in der NBA, das ist jetzt nicht so mega viel. Ja. Dann kann er sich jetzt nicht einbilden, dass jeder auf der Straße ihn trifft, erkennt.
Nein.
Aber die Geschichte finde ich witzig, wenn Leute dann auch mit ihrem Nicht-Fame so gut umgehen können.
Und dann muss ich gleich nochmal das Zitat von Charles Barkley googeln, wegen Angola. Das war der erste Gegner des Dream Teams. Und was hat er gesagt? I don't know anything about Angola, but I know they're in trouble. Das fand ich ziemlich cool.
Wie ist es ausgegangen?
Ich weiß es gar nicht, 110 zu 45 oder irgendwie sowas.
Tja.
Ja. I don't know anything about Angola, but I know they're in trouble. Großartig. Das ist schon ein super Spruch. Und das Dream Team, das war ja schon damals eine richtig coole Geschichte. Und wer hat die Spiele im deutschen Fernsehen übertragen, des Dream Teams?
ARD.
Ja, und welcher Kommentator?
Ach so, ja, ich habe ARD geraten, das reicht schon.
Fritz von Thun und Taxis.
Nein, ernsthaft?
Er hat damals die Spiele des Dream Teams kommentiert. Und
schönen Dank hat er gesagt, Donnerwetter, das ist ein
Uiuiui.
Uiuiui, der Jordan, ein Teufelskerl, ein Verrückter.
Ja, aber das ist so lustig, dass Fritz von Thun und Taxis früher Basketball kommentiert hat.
Ach, definitiv.
Der kann alles.
Der kann alles. Mhm. Ja, hört man viel zu selten. Ich finde das. Na gut, wir wollen jetzt nicht über die neue Generation da reden.
Nein.
Sparen wir uns an dieser Stelle.
Gibt es diese Woche wieder eine neue Sendung Hannover liebt?
Ja. Letzte Woche gab es auch eine. The Streak Continues. Ich war echt kurz davor, keine zu machen, und dann kam Gunnar doch noch mit, ja, ich könnte heute Abend um, und dann war eine Uhrzeit, wo ich dachte, alter Leute, ich wollte doch schlafen, und dann haben wir es trotzdem gemacht, und dann wurde es auch relativ lang und ziemlich gut, und dann habe ich das Freitag noch released, und ich hoffe, dass es diese Woche wieder im gewohnten Rhythmus, Montag, Dienstag oder Mittwoch, veröffentlicht wird, und dass der Streak dann weitergeht.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hab letzte Woche das Did Power Ranking nachts um 23.15 Uhr aufgenommen und hatte danach Kafka-Träume.
Ich glaube, ich sogar angekündigt, dass das genau so kommt. Ja. Das ist ja, also irgendwann musst du mir in meiner stillen Stunde erklären, wie das zu diesem Did Power Ranking gekommen ist.
Und ich sag dir, die Leute wissen überhaupt gar nicht, was dahinter steckt, hinter dem Did Power Ranking, dass das so ein alberner Kram ist. Das ist eine Excel, das ist ein Excel-Datenblatt von 2 MB. Über 16 Ordner bzw. über 16 Seiten von Excel, also 16 verschiedene Layer.
Sheets,
genau. Und da sind unglaublich viele Formeln dahinter. Das ist wirklich eine hochwissenschaftliche Auswertung, das Did Power Ranking. Und wir erzählen halt komischen Quatsch darüber. Es gibt jeden Dienstagnachmittag, sprechen Dietfried Dembowski, ein Ermittler, und ich über das Did Power Ranking. Und es ist immer wieder wirklich großer Spaß, und wir haben das immer so, dass wir dass er mir das Power Ranking schickt und ich stelle ihm Fragen dazu, und während ich die Fragen schreibe, denke ich, Andreas, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß?
Und das frage ich auch manchmal, wenn ich das höre.
und das ist immer so lustig, das macht immer so Spaß. Der Text zum DIT Power Ranking geht ja so: Dietfried Dembowski, ein echter Ermittler, und sein DIT-Team um Allround-Experte Justin Hagenberg-Scholz und Internationalisierungsikone Miriam Wu haben in den vergangenen Jahren an der wichtigsten Neuerung im Weltfußball gearbeitet. Das DIT Power Ranking macht den Fußball jeden Tag ein wenig vergleichbarer. Aufgrund unterschiedlichster, nicht zu manipulierender Faktoren erstellen die Daten-Wizards Woche für Woche einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge in den Top-Ligen Europas. Es wird angenommen, dass die 5 Top-Ligen den Champions-League-Sieger unter sich ausmachen. Also Frankreich, Italien, England, Spanien, Deutschland. Und dort wird unter den 100 Teams oder unter den 98 Teams, die diese 5 Ligen in der ersten Liga haben, wird untereinander verglichen, wer hat die meisten Tore geschossen, wer hat die wenigsten Tore geschossen, wo ist der Entertainment-Faktor am höchsten, also in welchen Spielen fallen die meisten Tore und so weiter. Und dann wird dieses Ranking da erstellt. Und das ist wirklich, also wirklich, wir machen da ja Quatsch drüber, aber dieses Ranking ist unbestechlich. Ernsthaft.
Ich bin weiter skeptisch. Ich bin weiter skeptisch, höre es aber tatsächlich jede Woche und bin immer ganz angetan, ob der dieses Ausdrucks, den der Herr Dembowski da postet mit den ganzen Zahlen und so, und dann kommt am Ende raus, Manchester City 100.
Ja, das ist im Moment die stärkste Mannschaft in Europa.
Und im letzten war Hannover auf 48, ist aber 6 Punkte gefallen und hat sogar was daneben stehen. Ich kann es aber nicht lesen. SC Hirscher, Hicker, hier, SG, keine Ahnung, kann kein Mensch lesen.
HSV ist 95.
Wie viele sind insgesamt drin? 98. Wenn es die 5 großen Ligen sind, sind es wie viel?
98.
Das heißt, da ist noch Luft nach unten.
Da ist noch Luft nach unten. Benevento ist letzter.
Benevento. Das sind die Italiener, die aufgestiegen sind und die ersten 17 genau. Spiele geholt haben.
Und so, Köln ist noch halt unterm HSV.
Noch.
Mhm.
Die schlagen ja am Montag Werder Bremen.
Das werden sie, glaube ich, nicht, aber...
Warum nicht?
Weil ich glaube, dass, die Bremer mit Christian Kohlund zu stark sind.
Mit wem?
Mit Christian Kohlund. Das hatte Philipp Köster doch jetzt getwittert, nachdem jeder jeder, wirklich jeder, Christian Kohfeldt falsch schreibt oder ausspricht. Da sagen ja viele Christian Kohlfeldt, Klofeldt und so weiter. Und dann hat Philipp Köster getwittert, 5 Euro für den, der in der Pressekonferenz Kohfeldt fragt, Herr Kohlund, sind Sie jetzt, nachdem Professor Brinkmann gestorben ist, mit Gabi Dohm zusammen?
Ja, das las ich tatsächlich auch. Und auch mir ist am Anfang, glaube ich, des Öfteren mal Kohlfeldt rausgerutscht.
Ja, natürlich.
Aber inzwischen sind wir hoffentlich alle sensibilisiert und das ist ja auch sehr peinlich, sowas. Ja. Und respektlos. Ja. Wäre ja noch schöner.
Mhm. Auf jeden Fall hat mich dieser Tweet sehr amüsiert.
Ja, definitiv.
Und Christian Kohlund, das ist auch noch eine Geschichte, die ich noch erzählen kann. Ich habe 2-mal in meinem Leben einen Golfschnupperkurs gemacht. Und beim ersten Golfschnupperkurs war Christian Kohlund mit auf der Driving Range. Ich stand neben Christian Kohlund auf der Driving Range.
Dass du solche Menschen erkennst.
Ja, aber hallo, ich hab einen absoluten Fame, also ich bin ein absoluter Fame-Magnet, weil ich die Leute immer erkenne.
Du riechst es quasi. Hier ist ein Promi, hier ist ein Promi.
Ja, genau. Wir haben ja mal in meiner, als ich noch in meinem alten Job war, habe ich ja bei 3 Flügen hintereinander Maria und Margot Helwig im Terminal 2 in München gesehen. Und da habe ich gedacht, die stalken mich, die beiden.
Was meinst du, die beiden haben schon die Polizei gerufen?
Ja, beides. Genau. Der große Dicke da, der verfolgt uns.
Maria Helwig, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich weiß, ja, genau so sieht die aus. So hatte ich die auch vor Augen. Wer ist die andere?
Margot, ihre Tochter.
Margot. Und inzwischen kann man kaum mehr erkennen, wer ist, ne?
Ich glaube, Maria Helwig ist auch tot, oder?
Dann habe ich nichts gesagt. Oh, schlanke 8 Jahre schon.
Ja, und es ist 10 Jahre her, glaube ich, dass ich die drei oder die beiden immer getroffen habe. Es war wirklich auf 3 Flügen hintereinander.
Gestorben im schönen Ruhpolding.
Ja, es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich die beiden dort getroffen habe. Ich habe sie, glaube ich, in Ruhpolding auch mal in einem Urlaub, wo wir in Berchtesgaden waren, gesehen. Und ihnen auf die Hand geschüttelt. Es gibt, glaube ich, auch ein Foto mit uns.
Nein.
Ja.
Es gibt ein Foto. Oh Gott. Aber wenn wir schon Ruhpolding haben, Andreas, dann müssen wir noch ganz kurz einen sportlichen Ausflug machen. Hast du Biathlon heute gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Vanessa Hinz hat ihren ersten Weltcup-Sieg geholt, im Einzel zumindest, sie hat ja schon, ist ja schon in der Staffel öfter mal als erste durchs Ziel gelaufen, hat ihren ersten
Massenstart
geholt, im Massenstart, schießt 20 Mal fehlerfrei und war hinter im Interview, ich will nicht sagen, dass sie mit den Tränen gekämpft hat, aber sie war zumindest von sich selber ein wenig überrascht. Im positiven Sinne natürlich. Und hat das dann hinten raus wirklich locker nach Hause gelaufen, sind zu dritt zum letzten Schießen gekommen, die anderen haben jeweils einen Fehler geschossen, geht mit 20, 22 Sekunden raus und darf dann als Erste über die Ziellinie laufen und hat gesagt, ich wollte immer mal aufs Podium kommen. Und jetzt gleich der erste Platz ist, das ist so schön. Und da hat sie sich voll gefreut. Und dann habe ich mich auch mit ihr gefreut. Und
das ist schön. Das ist eine schöne Geschichte. Und Franziska Hildebrand am Donnerstag, glaube ich, war das, wo sie mit 17 oder 18 Sekunden beim zweiten Schießen rausgegangen ist und dann am Ende mit 0,5 Sekunden Rückstand auf Platz 2 gekommen ist.
Oh.
Die konnte, die hatte keine Körner mehr am Ende.
Die war blau. Hast du mitgekriegt, dass die Hildebrand, dass da so ein kleiner Zickenkrieg war bei den Damen?
Nee.
Oh,
ich hab's nur am Rande mitbekommen.
Ich nämlich auch nicht. Und dann hat meine Frau heute zugehört, was der Kommentator gesagt hat im Fernseher. Im Fernseher drin.
Ja.
Im Fernseher. Es ging irgendwie um die Aufstellung der Staffel bei Olympia. Hildebrand hat so sinngemäß gesagt, ja, man hätte ja auch die WM-Staffel.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, ja.
Und dann nahm das so ein bisschen unangenehme Form an, dass jeder da seine Meinung äußern müsste. Aber inzwischen soll alles wieder gut sein. Aussprache im Team hat der Trainer veranlasst und jetzt sollen sie sich angeblich alle wieder lieb haben.
Ja, auch im Biathlon ist nicht alles Pommes und Disco, ne?
Nee, aber die können das ja relativ schnell alles regeln, die sind ja bewaffnet.
Dieser lustige Spruch, ich weiß gar nicht, wie man Zweiter werden kann, die haben noch eine Waffe.
Das war tatsächlich auch mein Lieblings-Biathlon-Tweet der letzten Monate. Es gibt nicht viele Biathlon-Tweets, muss man dazu sagen, aber der war trotzdem sehr gut.
Aber da habe ich auch sehr drauf gelacht, ich weiß gar nicht, wie man Zweiter werden kann im Biathlon, die haben noch eine Waffe. Das finde ich wirklich super.
Ja.
Ach, ja.
Auch ein großer Fan. Ne? Genauso wie von Dorothea Wira, aber das ist eine andere Geschichte. Die erzählen wir euch nächste Woche, würde ich sagen.
Ja, aber wir haben ja noch 1,5 Minuten.
Ja, heute erzählen wir natürlich noch ein bisschen weiter. Wintersport habe ich aber auch nicht mehr gesehen als eben dieses, Skispringen habe ich gesehen. Deine Lieblingssportler im Winter.
Ja.
Die Skisprünge war nichts heute, ne? Waren keiner.
Vierter sind sie, glaube ich, geworden, ne?
Ne, das war gestern in der Mannschaft. Ach so. Da waren 0,4 Punkte hinter den Österreichern, wo ich mich gewundert habe, dass die überhaupt noch vier Springer haben, die in so einer Mannschaft springen dürfen.
Die überhaupt noch in irgendeiner Weise Form haben.
Ja, und die landen dann vor der deutschen Mannschaft und heute war Einzel. Und da landeten alle nicht so gut und dann kam als letztes Kamil Stoch, der, glaube ich, 150.000 Punkte nach dem ersten Durchgang Vorsprung hatte und nur 123 Meter springen musste und bei 119 aufkam und nicht gewonnen hat. Andreas, da müssten wir mal die Wettbewegung uns ganz genau angucken. Also das Ding war so safe, dass er das gewinnt und dann verkackt er das, ne?
Ja, wie damals der Harada 1998 bei Olympia, wo Jens Weißflog schon gratuliert hatte.
Alles Tricks, Psychologie ja, und Tricks. Ja.
Wir haben mit Psychologie angefangen, wir enden mit Psychologie in dieser Sendung. Und das war Telekolleg Psychologie hier von der MSR-WG. Nächste Woche hören wir uns nicht. Es gibt nächste Woche keine MSR-WG. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
Oh, mach dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSR-WG. Schön, dass du da bist. Kannst gleich den Müll runterbringen.